Ja, dann herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Vorlesung Information Management. Wir behandeln heute das Thema IT Outsourcing. Das schließt so ein bisschen an das an, was in der letzten Vorlesung Christoph Klingenberg erzählt hat. Ihr erinnert euch ja, dass innerhalb der Lufthansa Passage es halt so eine Trennung gibt von einer Demand-IT und so einer Supply-IT, und die ganze Supply-Seite wird im Grunde nicht von der gleichen Organisationseinheit bewältigt wie die Demand-Seite. Und Herr Klingenberg war ja bei der Demand-Seite, die sich eben damit beschäftigt, welche Anforderungen haben zum Beispiel IT-Systeme, und die Supply-Seite wäre dann halt eben Wartung, Entwicklung und Pflege von den Informationssystemen. Und er hat davon geredet, dass sie mehrere hundert Vendoren haben, die sie halt managen müssen und irgendwie dazu bringen müssen, einheitlich die IT-Landschaft der Lufthansa zu unterstützen. Und in gewisser Weise ist das ja auch schon eine Form des Outsourcings, also eben, dass man nicht alles selber macht, nicht alle IM-Aufgaben selber erfüllt, sondern einen Teil der Aufgaben eben auch fremd vergibt. Und genau damit beschäftigt sich jetzt das heutige Modul. Noch kurz zur Wiederholung vom letzten Mal. Wir hatten uns in den Vorlesungen 2 und 3 ja mit IT-Governance beschäftigt und uns angeschaut, okay, einmal gibt es dieses Spektrum, ganz wichtig, zwischen zentraler und dezentraler Koordination. Wichtig bei einer zentralen Koordination ist, dass eben eine Instanz koordiniert über das Gesamtproblem entscheidet und im Grunde eine gesamtoptimale Lösung findet, während bei einer dezentralen Lösung das Entscheidungsproblem zerlegt wird in viele kleine Teilprobleme, die jeweils hoffentlich optimal gelöst werden, aber dass dieses dann eben nicht dem Gesamtoptimum entsprechen muss, obwohl natürlich eine dezentrale Lösung auch wieder Vorteile haben kann, wie zum Beispiel, dass man besseres Know-how nutzen kann der einzelnen Abteilungen. Dann dieses Thema Governance haben wir uns dann angeschaut, relativ differenziert in dieser einen Studie von Weil und Ross, die wir besprochen haben, wo sich dann in der dritten Vorlesung auch Herr Klingenberg eingeordnet hat, wo er, sagen wir mal, seine Organisationseinheit sieht, beziehungsweise wie dort entschieden wird. Ihr seht hier auf dieser Matrix einmal auf der Achse hier oben die verschiedenen Entscheidungsfelder. Die verschiedenen Entscheidungsfelder. Eine Sekunde. Ihr seht hier die Entscheidungsfelder, und hier seht ihr die verschiedenen Arten der, wie die Entscheidung getroffen wird. Einmal, Weil und Ross nennen das eben Archetypen, und da geht es dann von so einer Geschäftsmonarchie bis hin zu einem IT-Duopol oder eben zu so einer Anarchie. Also das ist eben, sagen wir mal, ganz kurz gewesen, was wir zu dem Thema IT-Governance hatten, um jetzt halt einzusteigen in das Modul IT-Outsourcing. Wir schauen uns zu Beginn erstmal an, okay, was ist eigentlich Outsourcing, um was geht's da? Was sind vielleicht die Motive der Unternehmen, am IT-Outsourcing zu betreiben? Und gucken uns dann zwei Theorien an, die in der Literatur dazu verwendet werden, das Thema Outsourcing zu erklären oder zu untersuchen und vor allem den Grad an Outsourcing zu erklären. Ja, also wie viel sollte man outsourcen oder welche Aufgaben eignen sich für ein Outsourcing? Und da beschäftigt sich eigentlich die Transaktionskostentheorie mit. Und die zweite Theorie, die Principal-Agent-Theorie oder Prinzipal-Agenten-Theorie, beschäftigt sich damit, welche Probleme eigentlich bei solchen Outsourcing-Beziehungen entstehen können, warum Probleme entstehen können und wie man, sagen wir mal, vertraglich entgegenwirken kann, dass diese Probleme nicht ganz so offensichtlich werden oder nicht ganz so durchschlagen. Okay, also wir fangen jetzt erstmal an mit den Grundbegriffen des Outsourcings und des Offshorings. Was sind das, was bedeutet das und wie grenzen sich diese Begriffe voneinander ab? Zunächst einmal, Outsourcing ist ganz allgemein die Vergabe von Aufgaben oder Dienstleistungen, und zwar im IM-Kontext, insbesondere von IT-Dienstleistungen, an Anbieter, die eigentlich nicht zu dem Konzern gehören. Ja. Und klar, wir sind jetzt im IM-Bereich und gucken uns deswegen eben IT-Dienstleistungen an. Was man darunter fassen könnte, wäre zum Beispiel die Entwicklung von einem Informationssystem. Das könnte ich fremd vergeben an ein Unternehmen, das nicht zum Konzernverband gehört. Man könnte sagen, der Betrieb von einem System, also die kontinuierliche Wartung, könnte ich weitergeben und oder fremd vergeben. Und ich denke, viele von euch denken direkt daran, okay, wenn ich was outsource, dann denkt man immer an, keine Ahnung, die großen indischen Anbieter, die IT-Outsourcing betreiben, die auch wirklich mehrere hunderttausend Mitarbeiter haben. Aber es gibt noch viele verschiedene Varianten und ja, Spielarten dieses IT-Outsourcings. Und zwar kann man einmal unterscheiden, ob man die Leistung ins Ausland vergibt oder auch im Inland hat. Also wenn ihr jetzt mal vergleicht oder euch anschaut bei der Lufthansa, die geben ja sehr viel von ihren IT-Dienstleistungen an Lufthansa Systems. Ja, das ist aus deren Sicht ein ganz besonderer Outsourcing-Partner, ja, weil er im Grunde ja sogar noch zu deren Konzernverbund gehört, aber sie haben auch IBM oder sie haben auch HP als Outsourcing-Partner. Und jetzt ist halt die Frage, ob dieser Partner im Ausland sitzt oder eher im Inland sitzt. Wenn er im Ausland sitzt, dann spricht man von Offshoring, sitzt er eben im Inland, spricht man von Onshoring. Und ist es so, dass es dieses Unternehmen vielleicht sogar in irgendeiner Weise verbunden ist mit dem eigenen Mutterunternehmen, dann spricht man, falls dieses dann im Ausland ist, von einem sogenannten Captive Offshoring. Also das könnte dann zum Beispiel sein, ein Unternehmen, wo wir ein Joint Venture mit haben und das sitzt dann von mir aus in Indien und dann würde man von Captive Offshoring sprechen. Und ich habe mal versucht, diese ganzen Begriffe so ein bisschen zu strukturieren anhand von zwei Dimensionen. Einmal, die erste Dimension ist, wie stark bin ich verbunden mit dem Unternehmen? Also entweder ist es eher verbunden mit mir, ja, also vielleicht ein Joint Venture oder vielleicht sogar eine Tochter, oder es handelt sich um ein komplett fremdes Unternehmen. Und die zweite Dimension ist, wohin verlagere ich das? Verlagere ich es ins Inland oder verlagere ich es ins Ausland? Und ich lasse euch mal eine Minute hier auf dieses Bild zu gucken, um, sagen wir mal, die Logik so ein bisschen zu erschließen, bevor ich es gerade erkläre dann. Okay, also ich denke, man sieht relativ gut, dass hier differenziert wird eben zwischen wo liegt der Auftragsempfänger, entweder im In- oder im Ausland. Wenn er im Inland liegt, dann würde ich in gewisser Weise von Onshoring sprechen. Und wenn er im Ausland liegt, dann würde ich von Offshoring sprechen. Ein Sonderfall ist, wenn ich ein verbundenes Unternehmen im Inland habe, dann ist es eigentlich eine interne Leistungserbringung. Das ist praktisch, ich habe es in meinem Unternehmen gelassen. Wenn ich ein fremdes Unternehmen im Inland habe, dann würde ich von Outsourcing sprechen, eben weil ich die Leistung an ein fremdes Unternehmen vergebe, aber nicht von Offshoring, sondern von Onshoring. Also eben diese Dimension, ich behalte es vielleicht hier in Deutschland. Wenn ich dann Sachen ins Ausland vergebe, dann spreche ich eigentlich immer von Offshoring. Einmal in der Variante, dass es sich um ein verbundenes Unternehmen handelt, das ist eben Captive Offshoring. Oder es handelt sich um ein Unternehmen, mit dem ich keine Verbindung habe, also so ein fremdes Unternehmen. Da würde ich dann von Outsourcing und Offshoring sprechen. Und wenn man sich in den hier in der rechten Spalte befindet, dann also in diesem Bereich Offshoring, da sieht man, dass halt noch unterschieden wird zwischen Near- und Farshoring. Das ist im Grunde eine relativ willkürliche Entscheidung, dass man halt sagt, okay, ich vergebe halt die Leistung ins Ausland, aber wie weit ist dieses Ausland entfernt? Ja, also für Deutschland wären solche Nearshore-Gebiete vielleicht zum Beispiel Polen oder Irland, die auch relativ viel IT-Dienstleistungen anbieten, oder Farshoring wäre dann eben der Klassiker nach Indien zum Beispiel oder Südamerika oder China. Ist jetzt auch mehr und mehr im Kommen für solche Aufgaben. Also wichtig ist, klar, es hängt von dem Betrachtungspunkt ab, was jetzt im Endeffekt Nearshoring ist und was Farshoring. Also für ein amerikanisches Unternehmen wäre Irland auch Farshoring. Und Bei diesem Begriff Near- und Farshoring schwingt eigentlich nicht nur diese geografische Entfernung mit, sondern was in dieser Outsourcing-Forschung auch häufig verwendet wird, ist so der Begriff der kulturellen Distanz. Ja, also da sagt man, eine Sprachbarriere oder eine ganz andere Art zu verhandeln, eine ganz andere Art, Hierarchien wahrzunehmen. Ja, wenn man zum Beispiel Indien oder China vergleicht mit der Art, wie bestimmte Managementmethoden verwendet werden, mit der Weise, wie es hier in Deutschland verwendet wird, das sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und natürlich korreliert es häufig, dass man sagt, je weiter ich weggehe, desto größer wird auch die kulturelle Distanz. Aber jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel, wenn ein amerikanisches Unternehmen jetzt nach Europa, zum Beispiel nach Irland, ihre IT auslagern würde, dann würde ich sagen, ist die kulturelle Distanz nicht so extrem groß, wie wenn es jetzt in die andere Richtung auslagern würde und nach China auslagern würde. Also da wäre die geografische Entfernung zwar fast identisch, aber die kulturelle Distanz doch wesentlich höher. Und wenn man sich jetzt mal in die Lage versetzt von einem Unternehmen, das sich jetzt entscheiden will, okay, diese bestimmte IT-Dienstleistung, die ich jetzt habe, ist jetzt eine, die ich gerne fremdvergeben will. Ja, und wir lassen jetzt mal diese Dimension Inland, Ausland so ein bisschen außer Acht und sagen, okay, wir entscheiden uns, wir geben es ins Ausland. Und wenn wir dann überlegen, was ist denn eigentlich der Vorteil für unser Unternehmen, wenn wir es an ein verbundenes Unternehmen geben und was sind die Vorteile, wenn wir es an ein fremdes Unternehmen geben? Ja. Habt ihr da vielleicht Ideen? Was ist so ein aus Sicht eines Unternehmens ein Vorteil, es an ein verbundenes Unternehmen im Ausland zu geben, also so ein Captive Offshoring be zu betreiben? Und was ist der Vorteil, wenn ich es Outsourcing und Offshoring betreibe? Hast du eine Idee? Okay, also hier war der Punkt eigentlich so Kontrolle über Know-how, würde ich sagen, ja. Das variiert mit einem verbundenen und einem fremden Unternehmen, ja. Okay. Okay. Also genau, also den Punkt von dir mit der Verlagerung ins Ausland zu einem fremden Unternehmen, dass man dort eben vielleicht auch Know-how abziehen kann, den habe ich verstanden. Aber was meintest du mit dem ersten Punkt? Was war für dich der Vorteil, im Ausland das bei einem verbundenen Unternehmen zu machen? Das. Okay. Okay. Okay, also hier kann man, sagen wir mal, wenn es ein Verbundesunternehmen ist, da kann man viel mehr beeinflussen und, sagen wir mal, die eigenen Managementstrukturen oder sowas dort auch im Ausland verwenden, ja? Genau, also dieses Thema Kontrolle, was du jetzt angesprochen hast, bei einem internen, wenn ich das halt ja, an ein Verbundesunternehmen gebe, habe ich viel stärkere Kontrolle, als wenn ich das irgendwie fremd vergebe an ein Unternehmen, über das ich vielleicht nur, keine Ahnung, aus irgendeiner Messe Bescheid wusste, dass es überhaupt diese Aktivitäten anbietet. Und dieses Thema Kontrolle, das ist halt gleich noch sehr, sehr wichtig, wenn wir uns bei der ersten von den beiden Theorien, die ich mitgebracht habe, hier angucken, wann es sich lohnt, was nach außen zu geben und wann es sich eben nicht lohnt. Also das war ein sehr guter Punkt, den man mal im Hinterkopf behalten sollte, ja. Und ich habe mal versucht, so aus der Literatur die Vorteile und Nachteile der verschiedenen Bindungsintensitäten, so wird es dort auch genannt. Also was hier auf dieser Dimension hier passiert, wird eben Bindungsintensität genannt. Und da wird unterschieden zwischen hoch und niedrig. Klar, hoch ist halt ein Tochterunternehmen, was ich irgendwo in einem anderen Standort gründe, und niedrig wäre halt so ein Fremdunternehmen, was ich irgendwo, sagen wir mal, auf dem Markt aufgegabelt habe. Also die Vorteile von hoher Bindungsintensität, das hattet ihr eigentlich auch schon genannt, ist insbesondere die Kontrolle, und zwar ist es eine Sache, einmal die Kontrolle über das Know-how, das war das, was du gesagt hast, und die andere Sache ist die Kontrolle über die Prozesse. Das heißt, ich weiß genau, mit welcher Methode dort entwickelt wird, dass es in gewisser Weise aligniert zu der Methode, die ich auch im Inland verwende. Ich weiß, in welchem Format reported wird. Das passt eben gut zusammen. Die Nachteile sind eben die Kosten für den Aufbau eines neuen Standorts. Also ich muss ja dann dorthin, ich muss Leute rekrutieren, ich muss mir überlegen, wie ist das Gehaltsgefüge zwischen meiner Auslandstochter und dem inländischen Unternehmen. Ich muss halt sehr viel neu aufbauen, ja. Ich muss Gebäude anmieten, das fängt ja an bei solchen kleinen Sachen, PCs beschaffen und so weiter. Das muss ich auf einmal alles in einem fremden Land machen. Und was auch in der Literatur noch häufig angeführt wird, ist halt, dass einem als Unternehmen oftmals so ein lokales Know-how fehlt. Ja, also zum Beispiel, wie sind die Steuergesetze von mir aus in Indien oder in China? Wie sind die Patentgesetze dort? Was muss ich beachten? Wie sind die Kündigungsbedingungen? Also das sind alles Sachen, die eigentlich sehr, sehr kostspielig sind zu erwerben für ein deutsches Unternehmen, und das sind eben die großen Nachteile von so einer hohen Bindungsintensität. Die Vorteile von eben einer niedrigen Bindungsintensität, also hier sieht man auch schon, die Vorteile von dem einen sind oft die Nachteile des anderen. Also hier werden in der Literatur als Vorteile genannt geringe operative Risiken, eben weil ich ja keine sehr hohen Fixkosten habe, sondern halt eigentlich dort reingehen kann, erstmal gucken kann, ob es funktioniert und dann wieder rausgehen kann, ohne dass ich viel investiert habe. Es ist schnell umzusetzen und das war auch das, was ihr schon erwähnt habt. Ich kann, wenn es gut läuft, nicht nur Know-how verlieren, sondern ich kann auch Know-how zukaufen. Das heißt, wenn ich meine Wartung meines ERP-Systems an einen Spezialisten gebe, der schon für meine fünf Konkurrenten dieses System wartet, dann wird der größtenteils das effizienter machen können, als ich es bei mir in-house machen kann, weil er einfach mehr Erfahrung hat in dieser Aufgabe. Die Nachteile, das sieht man auch schon, dieses Thema Outsourcing, da hatte ich ja eben auch schon angedeutet, das ist so ein bisschen fuzzy alles, ja. Also da geht es dann auch so um kulturelle Distanz und da geht es dann auch so hier um dieses Thema Unsicherheit, ja, wie leistungsfähig ist denn überhaupt mein Geschäftspartner, kann er überhaupt die Leistung erbringen, die er mir dort versprochen hat. Und das wird allgemein so als Nachteil von so einer niedrigen Bindungsintensität gesehen. Und es gibt auch in dieser Variante oder bei dieser Dimension Bindungsintensität nicht nur schwarz und weiß, also hoch und niedrig, sondern eben auch solche Mittelvarianten oder solche hybriden Formen. Und wenn ihr euch mal erinnert an das Thema IT-Governance, wo wir es auch davon hatten, dass auf einmal so eine hybride Struktur aufgetaucht ist, also die föderale, der föderale Governance-Typ, wo dann gesagt wurde, okay, bei dem sind alle positiven Eigenschaften des einen und alle positiven Eigenschaften des anderen zusammengemengt. So ungefähr gibt es auch Literatur, die sagen, okay, solche hybriden Lösungen sind eigentlich dazu da, um beides zu vereinen. Auch da würde ich es eher kritisch sehen. Ich würde sagen, in manchen Situationen macht es Sinn, sowas Hybrides, wie zum Beispiel so ein Joint Venture, in dem sowohl das inländische als auch das Unternehmen, zu dem man etwas outsourced, 50% jeweils halten. Das kann Sinn machen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich das so vorstellen kann, nur die beiden Vorteile werden kombiniert von den Varianten. Und das war im Grunde eine Aufschlüsselung dieser ersten Dimension von diesem Bild hier. Und das ist, glaube ich, auch, sagen wir mal, die spannendste Dimension, wenn man sich halt da entscheidet zwischen hoher und niedriger Bindungsintensität. Auf der nächsten Folie sind jetzt, sagen wir nochmal, schriftlich zusammengefasst, was ich gesagt hatte zu Near- und Farshoring, also dass das eben davon abhängt, wie weit der Partner entfernt ist, zu dem ich was vergebe, aber ich glaube, das ist relativ klar geworden. Ich habe hier nochmal eine Folie mitgebracht, wo ihr so ein paar Offshoring-Anbieter seht, beziehungsweise ein paar Outsourcing-Anbieter. Die Klassiker, die einem immer in den Kopf kommen, sind halt diese Offshoring-Anbieter für IT-Fragen. Ganz kurz, da sind zum Beispiel diese drei indischen Unternehmen und ich habe mal geschaut, ja, zum Beispiel Tata Consulting Services hat 240.000 Mitarbeiter, Infosys hat 150.000 und Wipro hat 120.000 Mitarbeiter. Also die sind jetzt nicht nur für Outsourcing zuständig, aber man sieht halt schon, was das für wirklich Riesenunternehmen sind, die dort unterwegs sind. War die Frage hierzu irgendwie, oder? Okay, dann gehe ich noch kurz hier drüber und aus einer deutschen Perspektive wären halt solche Nearshoring-Anbieter, die ich gefunden habe, so zum Beispiel Luxoft, und die sind schon wesentlich kleiner, also die haben nur ungefähr 5.000 Mitarbeiter. Und neben diesen klassischen Anbietern, die eigentlich hauptsächlich bekannt sind für dieses IT-Outsourcing, bieten auch Anbieter wie IBM, Accenture oder Capgemini auch solche Services an. Also dieser Markt ist eigentlich relativ breit, ja, mit sowohl großen Unternehmen, die halt wirklich mehrere hunderttausend Mitarbeiter in dem Segment haben, als auch relativ kleine Unternehmen. Und wenn man sich dann ja, in die Lage versetzt von einem Anbieter oder von einem Unternehmen und dann überlegt, welche dieser Alternativen ich jetzt wähle, sieht man eigentlich schon, eigentlich was für ein komplexes Problem es ist. Ja? Also man hat eigentlich mehrere Entscheidungen zu treffen. Welche IT-Services soll ich überhaupt auslagern? Dann, wie soll die Bindungsintensität sein? Dann, wohin soll es ausgelagert werden, im Inland oder im Ausland? Soll es halt ins weite Ausland sein oder ins nahe Ausland? Und dann nochmal, wenn ich mich für einen externen Partner entschieden habe, nehme ich halt so ein sehr großes Unternehmen oder nehme ich eher ein kleines, spezialisiertes Unternehmen? Also, das sind so im Grunde die Entscheidungen, die man als CIO treffen muss, wenn man sich überlegt, okay, mache ich ein IT-Outsourcing und wohin mache ich das? Ja, du hattest noch eine Frage? Sehr gute Frage, ja. Also, das ist eine gute Frage. Die Frage war, ob Kanada sich aus US-Sicht lohnen würde, weil Kanada eigentlich sagen wir mal, in vielen Bereichen teurer ist als die USA. Und also ich kann nicht sagen, also ich weiß es nicht, ob es sich für ein US-Unternehmen lohnt, nach Kanada outzusourcen oder nicht. Vielleicht gibt es da Spezialvarianten, irgendwelche Steuervergünstigungen oder so. Aber ich kann es dir nicht sagen. Sehr gute Frage, ja. Da muss ich aufpassen, was ich hier mache. Okay, also hier wollte ich eben zeigen, welche Entscheidung man eigentlich treffen muss als Unternehmen. Und jetzt habe ich auch mal aus der Literatur dann diejenigen Motive zusammengefasst, die eigentlich immer genannt werden, wenn es darum geht, was bewegt ein Unternehmen dazu, IT-Outsourcing zu betreiben. Und das passt eigentlich ganz gut zu deiner Frage. Das erstgenannte sind eben Kosteneinsparungen. Und das ist, glaube ich, relativ einfach zu nennen, dieser Punkt, aber relativ schwer zu quantifizieren. Und zwar ist es zwar häufig so, dass die Lohnkosten in das Land, wohin ich auslagere, vielleicht geringer sind, aber das ist im Grunde eine unfaire Rechnung, wenn ich einfach nur die Lohnkosten vergleiche. Weil was denkt ihr denn, was halt noch dazu kommt zu diesen einfachen Lohnkosten? Warum kann man das nicht einfach so vergleichen, ja? Genau, also diese etwas günstigeren Lohnkosten oder die teilweise drastisch günstigeren Lohnkosten werden halt häufig zu einem Teil schon aufgefressen durch erhöhte Kosten für den Informationsaustausch und für das Management dieser Beziehung. Ja? Ihr hattet auch noch was? Okay, und also du sagst, es könnten ja jetzt, sagen wir mal, Kosten entstehen, oder auftauchen, die erst im Nachhinein ersichtlich werden, weil ich würde jetzt so sagen, weil Software eben ein relativ komplexes Produkt ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel darüber reden, ich lasse meine Software in Indien entwickeln, ja, dann ist Software eben auch ein Erfahrungsgut. Das heißt, es ist relativ schwer, bevor man die Software benutzt, wirklich zu erfahren, also sich ein Bild von dem Nutzen zu machen. Also es ist halt so ein klassisches Erfahrungsgut, ja. Und gerade wenn man über sowas redet, gibt es viele von solchen von Beispielen, wo dann versteckte Kosten entstehen, weil man dann eine Software geliefert bekommt, mit der man nicht wirklich zufrieden ist. Und dann muss eben nachgebessert werden. Okay, und der zweite Punkt, den sehe ich eigentlich relativ kritisch, weil der lässt sich auch so schön in der Literatur verargumentieren, okay. Outsourcing oder IT-Outsourcing erlaubt mir als Unternehmen, mich auf meine Kernkompetenzen zu konzentrieren. Und bei manchen Punkten mag es vielleicht klar sein, dass halt bestimmte Dinge nicht kernkompetent sind. Also zum Beispiel der Betrieb von einem ERP-System. Das wird wahrscheinlich nicht die Kernkompetenz von der Lufthansa sein oder auch nicht von der Deutschen Bank. Und deswegen wird halt hier in dem Feld argumentiert, okay, wenn es nicht Kernkompetenz ist, dann lass es jemand anders machen. Aber das sind halt so diese klassischen Beispiele, wo es relativ einfach ist zu entscheiden. Es gibt aus meiner Sicht dort so viele Fälle, wo es eben nicht so klar ist, was ist Kernkompetenz und was ist keine Kernkompetenz von dem Unternehmen. Gerade wenn wir uns an das Bild aus der ersten Vorlesung erinnern, wo es darum ging, wie kann eine IT-Strategie eine Geschäftsstrategie beeinflussen. Ja? Und dass es halt in sehr, sehr vielen Unternehmen so ist, dass auch von einem IT-System oder von einer IT-Strategie Wirkungsrichtung auf die Geschäftsstrategie existiert. Und wenn ich all das in eine fremde Hand gebe, zum Beispiel den kompletten Betrieb meiner IT als Extrembeispiel, dann verliere ich eigentlich die Kontrolle über diese Wirkungsrichtung. Es kann immer noch sein, dass mein Outsourcing-Partner mich darauf hinweist, ich könnte die und die Geschäftsprozesse besser machen, aber ich verliere eigentlich die Kontrolle über diese Wirkungsrichtung. Und der dritte Punkt, der genannt wird, ist eben dieses sogenannte Follow-the-Sun-Prinzip. Das bietet sich insbesondere an bei solchen Dingen wie Support, ja, dass man eben durch das Nutzen von mehreren weltweit verteilten Standorten, die eben so geschickt über die Zeitzonen verteilt sind, ein sogenanntes Follow-the-Sun-Prinzip hat. Das heißt, wenn der Support hier in Deutschland zumacht, dann macht er eben an dem nächsten Standort auf, sodass halt kontinuierlich an einem Problem gearbeitet werden kann und es halt nicht irgendwelche Nachtschichten hier geben muss, sondern dass es praktisch einfach weitergegeben wird an das nächste, das heißt dann Delivery Center. Also es wird dann von Delivery Center zu Delivery Center weitergegeben und wandert so praktisch im Laufe von 24 Stunden einmal um die Welt, diese Bewältigung der Aufgabe. Und dann sagt man halt, dass man so einfach kontinuierlich an einem Problem arbeiten kann. In Extrempublikationen wird sogar davon geredet, dass man, wenn man etwas entwickelt, ja, dann fängt man halt hier an mit der Codeentwicklung, gibt es dann weiter an den einen Partner, der arbeitet auch 8 Stunden daran, der gibt es wieder weiter an den nächsten Partner, der arbeitet auch wieder 8 Stunden dran und es landet dann wieder bei mir. Und sowas ist natürlich relativ kritisch zu sehen, weil da entsteht natürlich, also jeder, der schon mal programmiert hat, weiß, dass es relativ schwer ist, nach 8 Stunden jemandem seinen Code zu übergeben und der soll dann am besten so weitermachen, wie man sich selber gedacht hat. Ja, also das sehe ich auch, sagen wir mal, relativ kritisch. Der vierte Punkt, der in der Literatur häufig genannt wird, ist der Know-how-Zukauf. Ja, das heißt, da hatten wir auch schon dieses Beispiel, wenn jemand Experte ist im Betrieb von bestimmten Systemen, dann muss ich mir das Know-how nicht intern aufbauen, sondern kann es mir extern zukaufen. Und der fünfte Punkt ist eben, ja, ganz platt sagt die Literatur, man hat durch die Fremdvergabe eine erhöhte Flexibilität, weil dadurch oftmals Fixkosten reduziert werden. Also ich muss keine Mitarbeiter im Unternehmen dauerhaft beschäftigen, sondern kann mir diese Leistung am Markt einfach dazu holen. Und man sagt dann halt, dass ehemals fixe Kosten durch so eine Fremdvergabe ja, mehr in Richtung variable Kosten rücken. Also das sind die fünf in der Literatur am häufigsten genannten Motive, die man jeweils, glaube ich, kritisch sehen kann. Also es gibt Beispiele, wo es halt gut funktioniert, und es gibt Beispiele, wo man auch ein Gegenargument zu diesen fünf Motiven findet. Ja. Also. Und was ich euch auch noch mitgebracht habe, ist hier so eine relativ einfache Auflistung von ja, Standortfaktoren, nach denen ein Unternehmen entscheiden sollte, an welchen Standort sie die Leistung vergibt. Also hier ist halt die Frage, mache ich Nearshoring oder mache ich Farshoring? Und das hier ist, sagen wir mal, aus meiner Sicht auch relativ kritisch zu sehen, weil es halt sehr schwer greifbar ist. Wenn ihr euch jetzt mal anguckt, in der Literatur wird dann unterschieden zwischen harten Standortfaktoren und eben diesen weichen Standortfaktoren. Der Unterschied ist, es wird gesagt, diese harten Standortfaktoren sind besser quantifizierbar, ja, also Arbeitskräftepotenzial, Lohn, Gehaltsniveau, Verkehrsanbindung oder das Niveau der Steuern, die dort in diesem fraglichen Land erhoben werden. Okay, das kann ich mir vorstellen, ist noch einigermaßen gut quantifizierbar. Und die weichen Standortfaktoren sind eben die, die schlechter quantifizierbar sind. Und da wird unterschieden zwischen unternehmensbezogenen und personenbezogenen. Und also die sind jetzt wirklich dann schon weich, also hier unternehmensbezogen, ja. Wie will ich denn, sagen wir mal, meine Branchenkontakte messen, ja? Oder in welcher Kennzahl will ich das wiedergeben? Wie will ich denn die Güte meiner Kooperationspartner in dem entsprechenden Land irgendwie quantifizieren und bemessen? Und die personenbezogenen, Standortfaktoren sind eben, ja, so Wohnsituationen, ja, Schulen und Freizeitwert. Das sind praktisch, diese Liste von diesen Faktoren ist praktisch das, wonach dann ein CIO entscheiden soll, ob er jetzt nach Irland geht oder ob er nach Indien geht mit seiner IT-Auslagerung. Und das sind aus meiner Sicht schon sehr konkrete Punkte, die aus meiner, also sehr konkrete ja, Faktoren. Aus meiner Sicht sind sie vielleicht schon so ein bisschen zu konkret. Und wenn man sich mal anguckt, was in der Literatur, also in der Outsourcing-Literatur verwendet wird, habe ich hier mal eine Tabelle aus einer Dissertation von einem Kollegen rauskopiert, der im Grunde mal sich angeguckt hat, welche Theorien werden verwendet im Kontext von IT-Outsourcing. Und er teilt auf in strategische, ökonomische und soziologische Theoriebereiche. Und wenn wir uns jetzt mal konzentrieren auf den ökonomischen Block hier, dann sieht man, dass da eigentlich nur zwei Theorien verwendet werden. Einmal die Principal-Agent-Theorie und die Transaktionskostentheorie. Zudem ist es halt so, dass die Transaktionskostentheorie hier mit 34 Verwendungen oder Counts in seiner Auswertung auch noch die Theorie ist, die eigentlich am meisten verwendet wird in diesem Kontext. Und die Principal-Agent-Theorie, sagen wir mal, ist guter Durchschnitt oder ist eigentlich im Durchschnitt da. Und um einfach so ein bisschen wegzukommen von diesen sehr konkreten Faktoren, habe ich gedacht, ich stelle euch mal eben genau diese beiden dominanten ökonomischen Theorien vor, die in dem Kontext verwendet werden, um im Grunde aus der Perspektive eines CIOs mir zu überlegen, lohnt sich für mich ein Outsourcing? Was soll ich outsourcen und wohin soll ich es outsourcen? Und die erste dieser beiden Theorien ist eben die Transaktionskostentheorie. Wer von euch hat schon mal davon was gehört oder hat damit schon mal gearbeitet? Drei? Okay, also dann denke ich, erkläre ich es nochmal ein bisschen ausführlicher, wenn es, ich dachte, vielleicht gibt es schon mehr, die sich damit beschäftigt haben. Also die Transaktionskostentheorie beschäftigt sich eigentlich, wie der Name schon sagt, mit Transaktionen. Ja? Und eine Transaktion ist definiert als Übertragung der Verfügungsrechte einer Ware bzw. Dienstleistung. Das ist eine Transaktion. Also sobald ein Verfügungsrecht von einem Wirtschaftsobjekt zum nächsten übertragen wird, spricht man von einer Transaktion. Wichtig zu verstehen ist, dass so eine Transaktion kein physischer Vorgang sein muss. Also es muss nicht ein LKW von A nach B fahren, um die Ware zu liefern. Ja? Die Transaktion, wie sie hier verstanden wird, ist eigentlich etwas, was vorgelagert davon ist. Ja? Also hier geht es wirklich nur um die Übertragung der Verfügungsrechte. Das heißt, sobald der Vertrag unterzeichnet ist, dann sind eigentlich schon die Verfügungsrechte an dieser Ware oder Dienstleistung übertragen worden. Und diese Transaktionskostentheorie basiert eigentlich auf zwei wesentlichen Annahmen, nämlich einmal, dass es beschränkte Rationalität existiert und dass beide Transaktionspartner opportunistisch sind. Also wir reden hier immer in vereinfachten von zwei Transaktionspartnern. Also wir haben hier Transaktionspartner A und B und zwischen denen werden jetzt Verfügungsrechte übertragen. Und die Kernannahmen sind dieser Theorie, dass es beschränkte Rationalität und Opportunismus gibt. Ja? Weiß jemand, was diese zwei Annahmen bedeuten? Zumindest drei müssten es ja wissen. Oder kann sich jemand was drunter vorstellen? Wir können es ja auch mal gemeinsam entwickeln dann. Also sie handeln nicht vollkommen rational. In der Theorie wird so erklärt, dass nicht jeder Transaktionspartner alle theoretisch verfügbaren Informationen verfügbar hat. Also er handelt vielleicht schon rational, aber die Menge der Informationen entspricht nicht, also sie ist nicht vollkommen. Er hat nur einen Teilausschnitt der Informationen und deswegen handelt er beschränkt rational und Opportunismus, ja? Genau. Und die zweite Annahme ist, dass sie halt opportunistisch handeln. Das bedeutet, jeder Transaktionspartner verfolgt im Grunde, wenn sich die Möglichkeit bietet, genau sein Wohl, also maximiert nur seinen Nutzen, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen des zweiten Transaktionspartners. Also selbst wenn ich mit einer gemeinen Aktion nur 1 € mehr meines Nutzens erreiche und der andere dafür 10.000 € Schaden hat, dann würde ich das machen als opportunistischer Transaktionspartner. Und unter diesen Annahmen sagt man, dass während der Übertragung oder während dieses Übertragungsprozesses und auch vorgelagert, ja, von Verfügungsrechten Kosten entstehen. Ja, und das sind eben genau diese Transaktionskosten. Also diese Theorie sagt halt, dass man im Rahmen dieser Übertragung der Verfügungsrechte zunächst mal Kosten bei der Anbahnung hat. Ja, also das heißt halt, weil ich davon ausgehe, mein Transaktionspartner wird opportunistisch handeln und ich habe nicht alle Informationen verfügbar, fallen Kosten an für die Anbahnung. Das heißt, ich muss auf Messen gehen, ich muss mir ein Bild machen von den möglichen Transaktionspartnern, ich muss mir irgendwelche Referenzkunden von denen angucken. Das kostet ja alles Zeit und auch Geld. Dann, weil ich halt weiß, okay, oder weil ich annehme, die sind opportunistisch, fallen auch Kosten bei der Vereinbarung an. Das sind Kosten für den Vertragsabschluss und die Preisverhandlung. Ja, das heißt nämlich, wenn ich jetzt annehmen würde, okay, mein Transaktionspartner B ist vertrauenswürdig, dann das erste Angebot, was er mir macht, das nehme ich sofort. Ja, weil er wird mich schon nicht irgendwie über den Tisch ziehen. Und wenn er sagt, er wird die Software in der guten Qualität liefern, dann glaube ich ihm das auch und muss keine Zusatzmeilensteine in den Vertrag schreiben und keine Überprüfungen einbauen, regelmäßigen Überprüfungen des Fortschritts. Und Natürlich ist es nicht so und natürlich muss man Preisverhandlungen führen, natürlich muss man teilweise ordnerfüllende Verträge entwickeln und das sind eben die Kosten, die bei der Vereinbarung entstehen. Dann gibt es hier in der Mitte zwei Kostenblöcke, nämlich einmal Kontrolle, ja, das heißt, ich muss dann nach Indien oder China oder Irland fliegen, mir da mal die Produktionsstätten zeigen lassen, mal mit den Mitarbeitern reden, muss Sachen reviewen, die er mir schickt, ja. Und Kontrolle bezieht sich auf die Dinge, die im Grunde schon vor der Vertrags- oder bei der Ver beim Vertragsabschluss spezifiziert waren. Da kontrolliere ich einfach nur, ob das, was ich vereinbart habe, auch erfüllt wird. Während in der Anpassung, da geht die Theorie davon aus, dass nicht alle Anforderungen konstant bleiben über die Zeit, sondern dass ich vielleicht mich auch entscheide, ah, ich will vielleicht doch dieses Feature noch dazu haben. Oder, ah, ich will lieber 5000 mögliche Nutzer gleichzeitig auf der Datenbank haben, anstatt nur 1000. Und ich halt selbst so einen Prozess durchmache, dass ich mir während der Entwicklung dieser Leistung klarer über meine Anforderungen werde. Und dann muss ich praktisch für diesen Mini-Change eigentlich nochmal diesen ganzen Cycle durchlaufen und nochmal eine Vereinbarung verändern. Im schlimmsten Fall halt noch einen weiteren Partner dazu holen und neue Anbahnungen beginnen. Und das ist hier mit dieser Anpassung gemeint. Also, wenn sich die Anforderungen über die Zeit geändert haben. Dieser Abwicklungspunkt hier umfasst, in der Literatur heißt es dann, umfasst dann in Summe das Management dieser ganzen Phasen. Also die übergeordnete Instanz, die sagt, okay, du kümmerst dich um die Anbahnung, du um die Vereinbarung oder die Instanz, die sagt, okay, jetzt haben wir genug vereinbart oder jetzt haben wir genug Kontrolle gemacht. Also da in dieser Abwicklung sind die Managementkosten drin. Also das ist so das Beispiel. Ja? Also die Managementkosten für den gesamten Prozess. Und jetzt könnt ihr euch fragen, okay, was hat es eigentlich mit diesem Thema IT-Outsourcing zu tun? Ja, wir hatten als erstes Motiv eben diese Kosteneinsparung. Ja, also wir haben gesagt, Lohnkosten sind vielleicht hier höher als in einem Farsharing-Land. Aber der Unterschied ist natürlich, oder der Unterschied ist, dass die Transaktionskosten zwischen einem Partner, der im Inland liegt, und einem Partner, der sehr weit weg liegt, nach der Theorie variieren. Also man sagt, dass zum Beispiel kulturelle Distanz die Transaktionskosten erhöht, ja, weil ich halt, sagen wir mal, ja, alles irgendwie neu verhandeln muss. Ich muss, habe weniger Vertrauen irgendwie. Ich muss lernen, wie mein Gegenüber kommuniziert und dass diese Differenz zwischen Lohnkostenniveaus eigentlich häufig zu einem großen Teil aufgefressen wird durch die Differenz der Transaktionskosten zwischen Near- und Farshoring. Und deswegen wird halt eben diese Theorie, die Transaktionskostentheorie, sehr häufig in diesem Outsourcing-Kontext verwendet. Und ja, relativ oder eigentlich zentral für diese Theorie sind die drei Einflussfaktoren auf die Höhe der Transaktionskosten, also diese hier. Und zwar sagt man, dass Spezifität, Häufigkeit und Unsicherheit auf diese Einflussfaktoren wirken. Ich erkläre am besten mal diese drei Einflussfaktoren und dann gucken wir mal, wie die darauf wirken. Also Spezifität ist eigentlich eine Kurzform für transaktionskostenspezifische Investitionen. Nee, transaktionsspezifische Investitionen. Ja, sorry. Also welche Investitionen müssen beide Seiten tätigen, die spezifisch für diese Transaktion sind? Und was kann man sich da vorstellen, ja, wenn man jetzt sagt, Unternehmen 1 ist ein inländisches Mittelstandsunternehmen, was von mir aus Schrauben herstellt und die wollen jetzt von einem indischen Partner eine Spezialsoftware haben für ihre Produktionsanlagen. Und da das überhaupt keine Standardsoftware ist, die dort, also keine Software ist, die irgendjemand anders brauchen könnte, sagt man halt, dass dort die Spezifität sehr hoch ist. Also die Investitionen, die transaktionsspezifisch sind, sind sehr hoch, weil das Unternehmen halt anfangen muss, okay, ich muss jetzt erstmal lernen, was haben die überhaupt für Anlagen dort in dem mittelständischen Unternehmen, mit welcher Programmiersprache wird das gemacht, wie sind die Prozesse, wie sind die Protokolle. Also das indische Unternehmen muss sehr, sehr viel lernen, es muss sehr viel investieren, um diese Transaktion überhaupt bewältigen zu können. Ja? Und was denkt ihr denn? Ja? Je höher die Spezifität dieser Leistung ist, wie wirkt sich das auf die Transaktionskosten aus? Und vor allem warum? Ja? Okay, also es stimmt, dass durch erhöhte Spezifität die Kosten steigen, aber die Literatur sagt eigentlich, weil also die Transaktionskosten steigen. Die Literatur sagt, dadurch, dass ein Partner so viel in diese Transaktions investiert hat, steigt der Spielraum für Opportunismus von dem anderen. Also wenn jetzt das deutsche Unternehmen jetzt erstmal abwartet, bis das indische Unternehmen alles gelernt hat, und dann könnte das deutsche Unternehmen sagen, ja, okay, wir verhandeln den Preis nochmal neu, ja, nachdem sie das gelernt haben. Und das indische Unternehmen weiß, okay, mit dem Wissen, was ich jetzt 4 Monate angesammelt habe, kann ich eigentlich nichts mehr anfangen. Ja? Und entweder ich kann es jetzt zu den verschlechterten Konditionen in dem Projekt nutzen oder ich kann es wegschmeißen. Also ein anderes klassisches Beispiel ist, wenn ein Lieferpartner eine Maschine anschaffen muss, um die Muttern und Schrauben für zum Beispiel einen Automobilhersteller zu fertigen. Sobald die das gemacht haben, sobald die diese Investitionen getätigt haben, bietet sich dem anderen Unternehmen ein hoher opportunistischer Spielraum. Weil die wissen, die haben sich jetzt vielleicht über Jahre verschuldet und jetzt können wir eigentlich die Lieferbedingungen diktieren. Und damit das nicht passiert und um dem entgegenzuwirken, werden natürlich die Verträge komplexer, wird die Anbahnung komplexer und man versucht natürlich dann in diesen Verträgen alle verschiedenen möglichen Facetten von solchem opportunistischen Verhalten schon vorwegzunehmen und einzugrenzen. Und weil man sagt, je höher die Spezifität der Transaktion, desto mehr opportunistisches Verhalten, desto schwieriger wird es natürlich, oder desto mehr Möglichkeit für opportunistisches Verhalten, desto schwieriger wird es natürlich, das alles vorzudenken, abzufangen und sich dagegen zu versichern. Ja? Ja. Genau, also es ist jetzt, in dem Beispiel war es jetzt nicht so, dass nur das eine Unternehmen komplett die Kosten trägt, ja. Aber sie sind schon ungleich verteilt, ja. Und dadurch, durch diese Differenz von Invest ergibt sich halt dieser opportunistische Spielraum. Bisschen einfacher, von den Einflussfaktoren sind die nächsten beiden, also Häufigkeit der Transaktion. Da sagt man einfach, je häufiger ich diese Transaktion mache, desto mehr Vertrauen entwickelt sich und desto weniger muss ich absichern. Ja? Wenn ich halt weiß, ich habe es schon 10 Mal mit dem Unternehmen gemacht, dann hat sich das alles eingespielt und die Transaktionskosten sinken eben. Ja? Und das gilt nicht nur für das Unternehmen, mit dem ich das schon mal gemacht habe, sondern auch wenn ich den Auftrag dann weitervergebe an andere Unternehmen, da kann ich im Grunde die Erfahrung, die ich schon mit der ersten Beziehung gemacht habe, weiter nutzen. Und Unsicherheit ist auch eine Kurzform für Unsicherheit hinsichtlich der Aufgabendurchführung. Und da geht es darum, wenn man halt eine Aufgabe hat, wo man die Anforderungen nicht richtig spezifizieren kann und auch die Ziele nicht richtig spezifizieren kann, dass man auch da, weil so viel noch fuzzy ist, die Möglichkeit für viel opportunistisches Verhalten eröffnet und deswegen sehr viel vordenken muss und sehr viel absichern muss. Und wichtig ist halt, dass diese Transaktionskosten eigentlich nichts mit den Produktionskosten zu tun haben. Ja, in unserem Beispiel waren die Produktionskosten eben, man braucht 100 Stunden, um diese Software zu entwickeln und die sind jetzt eben in dem einen Land günstiger als in dem anderen. Aber wenn ich diese beiden Optionen vergleiche, variieren die nicht nur in den Produktionskosten, sondern eben auch in den Transaktionskosten. Und deswegen werden diese Transaktionskosten eben als Referenztheorie oft verwendet, um Outsourcing-Entscheidungen zu rechtfertigen. Gibt es dazu noch Fragen zu diesem Bild Transaktionskosten? Das ist ja eigentlich so eine Theorie auf einer Folie. Ja? Ja, es kommt drauf an, wer diese 4 Monate Einarbeitungszeit bezahlt hat. Also klar, du hast natürlich recht. Ja, wenn du als Unternehmen sagst, ich arbeite dich jetzt erstmal ein, finanziere dir deine Einarbeitungszeit, und dann kann natürlich das andere Unternehmen genauso sagen: Jetzt habe ich das Wissen erarbeitet, und entweder du erhöhst jetzt das Volumen des Auftrags, oder du musst dir jemand Neues suchen. Stimmt, das ist auch ein gutes Beispiel halt für die andere Seite. Ja? Ja, das ist ein sehr guter Punkt, und der wird auch in der Übung nochmal kommen, weil hier, das hat eigentlich mit der strategischen Relevanz des Systems nichts zu tun. Also hier wird diese Dimension eigentlich festgehalten. Da wird nur geguckt, wir haben einen, also da wird nicht entschieden, lohnt sich das Outsourcen oder nicht Outsourcen aufgrund von strategischer Relevanz, sondern man hält die fest und sagt, okay, das ist strategisch relevant X, ja, und guckt dann, mache ich das hier oder mache ich das woanders. Und eigentlich kommt, also der Begründer dieser Theorie ist Williamson, der auch, glaube ich, vor 2 Jahren den Nobelpreis dafür gewonnen hat. Und die wurde eigentlich in einem ganz anderen Kontext verwendet. Und zwar wurde die verwendet, um zu schauen, also in einem breiteren Kontext, ja, was sind eigentlich sinnvolle Grenzen von Organisationen? Also wie groß muss eine Organisation sein, um effizient zu funktionieren? Ja, wenn man sich vorstellt, man hat in irgendeiner Industrie eine Wertschöpfungskette und überlegt dann, wie sollten die Industrien eigentlich diese Wertschöpfungskette abdecken? Ja, welche Aufgaben sollten in einem Unternehmen gemacht werden und welche Aufgaben sollten in spezialisierten Unternehmen gemacht werden. Und die Theorie ist halt, bei manchen Aufgaben oder zwischen manchen Aufgaben sind die Transaktionskosten dann sehr hoch, und manche Aufgaben haben hohes Potenzial für Spezialisierung. Und zwischen diesen Dimensionen wurde dann halt eher theoretisch gezeigt, warum es sich lohnt, dass es halt dass es einen Bäcker gibt und nicht wir alle morgens anfangen, Brötchen zu backen, sondern dass es sich halt lohnt, bestimmte Dinge in Anführungszeichen outzusourcen. Ja, also wir haben ja morgens backen wir nicht selber, sondern gehen zum Bäcker, haben es praktisch outgesourced an Spezialisten. Und hier ist das Beispiel so: dieses Brötchen hat halt eine sehr geringe oder eine einigermaßen geringe Spezifität. Ja, wir machen es sehr häufig, und wir sind uns auch sehr sicher, was es halt sein soll. Ja, es soll halt ein Brötchen sein. Also es gibt geringe Unsicherheit, deswegen sind die Transaktionskosten eigentlich relativ gering, und deswegen lohnt es sich für uns nicht, das selber zu machen, sondern wir kaufen es halt von einem Spezialisten ein. Und diese Theorie wurde dann eben übertragen auf das Outsourcing, und ich habe eben schon bei der Erklärung ja ein paar Beispiele genannt für die verschiedenen Kostenblöcke. Es gibt ja diese 5 Kostenblöcke, die während der Übertragung der Verfügungsrechte anfallen. Und hier sind nochmal Beispiele dazu, also Anbahnungskosten, Finden von Partnern, Vereinbarungskosten, eben Verhandlungen, Preisgestaltung und Absprachen treffen. Die Abwicklungskosten, das war das, was ganz hinten war, nämlich diese Prozesssteuerung oder das Management des Prozesses. Die Kontrollkosten sind eben Qualitätssicherung von Requirements, die vorher schon feststanden. Anpassungskosten eben Dinge, die erst im Nachhinein klar wurden. Und wenn man diese Theorie jetzt anwendet auf ein Beispiel aus dem IT-Outsourcing, und dann haben wir jetzt hier mal gesagt, okay, stellt euch vor, wir vergeben die Softwareentwicklung an ein anderes Unternehmen, und wir gucken uns eigentlich jetzt nicht zwei Unternehmen an, ein deutsches und ein fremd aus dem Ausland, sondern wir gucken uns zwei verschiedene Projekte an. Ja? Also hier ist jetzt die Frage nach Transaktionskostentheorie: Was soll ich eigentlich outsourcen? Ja? Also ich kann die einmal verwenden, wohin soll ich outsourcen, weil da die Transaktionskosten variieren und auch die Dinge, bei denen ich nachdenke, ob ich sie fremd vergebe, dort variieren auch die Transaktionskosten. Wenn ich jetzt nämlich eine Individualsoftware mit einer Pflege von einer Standardsoftware vergleiche und ich halte jetzt gedanklich einfach fest, dass ich sage, ich gebe das an ein indisches oder ein chinesisches oder ein irisches Unternehmen. Den Partner habe ich mir schon ausgesucht, der ist jetzt gedanklich fest und vergleiche jetzt, sollte ich das lieber mit der Individualsoftware machen oder mit dem Customizing der Standardsoftware, dann sieht man hier, das Beispiel ist natürlich so gewählt, dass es relativ eindeutig ist. Die Spezifität bei der Individualsoftware ist hoch, während bei der Pflege von der Standardsoftware eher geringe Spezifität vorliegt. Die Unsicherheit ist bei der Individualsoftware hoch, weil ich nicht genau weiß, was ich haben will, weil ich nicht genau weiß, ob sich meine Anforderungen vielleicht nochmal ändern werden. Bei der Pflege oder dem Customizing von der Standardsoftware ist es relativ klar, was ich haben will. Häufigkeit ist jetzt bei beiden gering, bei der Individualsoftware und auch bei der Pflege der Standardsoftware. Also da sind sie praktisch gleich von den Transaktionskosten, aber in Summe hat man bei der Individualsoftwareentwicklung eher eine hohe Transaktionskosten, mit hohen Transaktionskosten zu rechnen, während man bei dem Customizing der Standardsoftware eher mit geringen Transaktionskosten rechnen muss. Und dann würde man sagen, aus Transaktionskostenperspektive eignet sich eher die Fremdvergabe von Customizing von Standardsoftware. Wobei, das ist natürlich, also immer im Hinterkopf behalten, das ist ein Kostenblock, die Transaktionskosten, plus dann jeweils noch die Produktionskosten, die man auch noch vergleichen muss. Okay, ist es klar geworden? Gibt es noch Fragen zu diesem IT-Outsourcing-Beispiel? Gut, und was Williamson eigentlich gemacht hat, ist, er spricht auch hier von Governance-Strukturen. Er sagt, diese Transaktionskostentheorie kann eigentlich genutzt werden, um generell solche Make-or-Buy-Decisions zu unterstützen. Und er sagt, Hierarchie entspricht einem Make und Hierarchie bedeutet, der Partner, mit dem ich dort die Leistung austausche, ist in meinem Unternehmen. Also es gibt eine hierarchische Beziehung zwischen denen. Das ist irgendeine Untereinheit von meinem Unternehmen. Das versteht er unter Hierarchie. Und auf der anderen Seite sagt er, okay, wenn ich was kaufe, dann tue ich das am Markt. Das ist das andere Extrem, Markt, ja. Irgendwo anonymer Bäcker, zu dem ich hingehe und dort was einfach was kaufe. Und Hierarchie würde halt entsprechen, ich habe einen angestellten Bäcker, der jeweils für mich die Sachen herstellt jeden Morgen. Und er sagt, natürlich ist es jetzt sehr vereinfachend und er hat dann noch in der Mitte eine hybride Variante eingeführt, aber ich glaube, an diesen beiden Extremen kann man es ganz gut erklären. Er sagt, es gibt diese zwei Extreme in den Organisationsformen und die Transaktionskostentheorie hilft mir einfach für die einzelnen Transaktionen, die ich habe, zu entscheiden, welche dieser beiden Extreme ich nehme. Und er sagt, die unterscheiden sich eigentlich darunter oder dadurch, dass es unterschiedliche Leistungsanreize gibt. Also auf dem Markt, sagt er, wirken sehr hohe Leistungsanreize. Das heißt, es ist eine direkte Konkurrenz dort, es ist eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Marktpartner. Man hat eigentlich nur sehr kurzfristige Beziehungen, die schnell austauschbar sind. Also ich kann schnell meinen Bäcker wechseln. Während bei der Hierarchie eher geringe Leistungsanreize sind, weil dadurch, dass man eine feste Anstellung hat, im Zweifel hat man seinen Bäcker vielleicht sogar verbeamtet und ihn auf Lebenszeit angestellt und gesagt, hier, du bist immer mein Bäcker, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr so den Anreiz haben, die besten Sachen zu entwickeln. Ja, also er sagt, es variiert krass durch diese Leistungsanreize, die beim Markt sehr stark sind, bei einer extremen Hierarchie eher schwach. Aber was dagegen läuft, ist, dass die Kontrolle bei einem Markt sehr gering ist. Also ich habe eigentlich kaum Macht über diesen Marktteilnehmer. Also ich kann höchstens sagen, ich gehe nicht mehr bei dir einkaufen, aber ich kann ihn nicht irgendwie bestrafen oder ihn abmahnen oder sonst irgendwas machen. Das habe ich viel stärker bei der Hierarchie, ja. Und jetzt kommt wieder diese Idee, dass es hier um opportunistisches Verhalten geht, ja. Wenn ich opportunistisches Verhalten habe, das eine, die Kontrolle, führt dazu, dass sich der Angestellte relativ stark hüten wird, irgendwas zu machen, was mir offensichtlich schadet. Also er wird sich schon eher hüten, seinen Spielraum auszunutzen. Während der Marktteilnehmer, so er weiß halt, okay, der Vertrag ist gemacht, jetzt kann ich eigentlich meinen opportunistischen Spielraum voll ausnutzen. Und hier ist halt die Idee, dass das Ausnutzen von opportunistischem Spielraum geringer wird, wenn man in einer Hierarchie ist und stärker zum Ausdruck kommt oder ausgelebt werden kann, wenn man in so einer anonymen Marktbeziehung ist. Und eigentlich das bekannteste Bild, was von dieser Transaktionskostentheorie existiert, sieht in gewisser Weise, also sieht so aus, dass wir im Grunde jetzt alle Faktoren festhalten, die auf die Transaktionskosten wirken. Wir halten die Produktionskosten fest, wir halten Unsicherheit fest, wir halten Häufigkeit fest. Wir sagen von mir aus, diese Transaktion wird genau einmal durchgeführt und wir wissen genau, um was es geht. Also Unsicherheit ist von mir aus auch null. Und alles, was variiert wird, ist eben die Spezifität oder eben die Höhe der transaktionsspezifischen Investitionen. Und die ist einmal gering und dann nach rechts immer höher. Und man guckt jetzt, wie diese Transaktionskosten sich entwickeln. Also hier auf der Achse haben wir die Transaktionskosten. Wie gesagt, nicht die Produktionskosten, sondern rein die Transaktionskosten. Und wir haben jetzt diese, wir haben zwei von den drei Governance-Strukturen oder ja, Governance-Formen eingezeichnet, den Markt und die hybride Variante. Und hier spricht man, also hier an dem Punkt spricht man oder könnte man sagen, das sind jetzt die fixen Transaktionskosten, die entstehen. Ja, also fix in dem Sinne, dass sie unabhängig sind von der Spezifität. Ja, also egal wie spezifisch etwas ist, im Markt muss ich zumindest das an Transaktionskosten aufbringen. Klar, ich muss die auch irgendwie suchen, meinen Marktteilnehmer. Ich muss mich auch vielleicht irgendeinen Vertrag mit ihm abschließen. Das kostet auf jeden Fall immer schon ein bisschen was. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, was denkt ihr denn, wie verläuft diese Transaktionskostenkurve für die Hierarchie? Also für die für meinen verbeamteten Bäcker. Wie gesagt, alles ist fest, außer die okay, ist es jedem schon so ein bisschen klar geworden? Ich zeige nochmal das Bild dazu. Du warst wahrscheinlich einer, der es schon mal gehört hatte, ne? Also es ist genauso, wie eben gesagt, eine Hierarchie, also ein Festangestellter hat im Grunde höhere fixe Transaktionskosten, weil man im Grunde länger an ihn gebunden ist. Man kann ihn nicht so schnell wechseln wie etwas, was auf dem Markt ist. Also ein IT-Supplier, der halt, also zum Beispiel Lufthansa Systems, hätte sehr eher hohe fixe Transaktionskosten, während ein Marktunternehmen eher geringe fixe Transaktionskosten hat. Und es ist jetzt so, dass wir ja gesagt haben, mit der Spezifität steigt die Möglichkeit, opportunistisches Verhalten auszuspielen. Und wir hatten hier auch gesagt, dass durch die verstärkte Kontrolle in der Hierarchie es nicht mehr so leicht möglich ist, dieses opportunistische Verhalten, ja, sagen wir mal, auszuspielen oder zu nutzen. Und deswegen steigen die Transaktionskosten für die Hierarchie hier langsamer oder später an als beim Markt. Ja? Also hier beim Markt wird dann opportunistisches Verhalten existiert da. Wir müssen uns dagegen versichern und deswegen wird es sehr schnell sehr viel teurer, während hier bei der Hierarchie das wesentlich langsamer ansteigt und weil eben die Leistungsanreize verhindern, dass wir ja, uns direkt in dieses direkt anfangen, unsere Möglichkeiten komplett auszunutzen. Und nach der Transaktionskostentheorie gibt es dann eben drei Bereiche, nämlich in dieser oder von hier nach hier in diesem Bereich ist der Markt geeignet, ja, also bei Produkten mit eher geringer Spezifität ist der Markt geeignet. Bei Produkten mit so einer mittleren Spezifität eben so eine hybride Variante. Aber eigentlich interessanter ist halt, ab einer relativ hohen Spezifität lohnt sich die Hierarchie. Und ich habe ja eben schon gesagt, das ist im Grunde das bekannteste Bild aus dieser Transaktionskostentheorie. Das Problem ist, dass es halt eigentlich bisher nicht gelungen ist, den exakten Verlauf dieser Kurven mal empirisch herzuleiten, ja, weil ihr seht schon, diese Transaktionskosten sind irgendwie schwer zu greifen, die sind schwer zu quantifizieren, ja, also wie viel wert ist es jetzt, oder wie schwer ist es, einen geeigneten Transaktionspartner zu finden, wie viel wert ist es, wenn ich jetzt statt einem 200-Seiten-Vertrag einen 500-Seiten-Vertrag brauche. Deswegen ist diese Grafik eigentlich auch nicht ganz unumstritten, aber ich habe sie reingenommen, weil sie aus meiner Sicht halt sehr gut verdeutlicht, was so die Kernidee ist von dieser Kostentheorie. Ja. Die sagt nämlich, für alle meine drei Einflussfaktoren, hier Spezifität als den Haupteinflussfaktor genommen, lässt sich nämlich so ein Bild zeichnen und deswegen gibt es halt eben für jedes Setting, für jede Transaktion, ja, je nachdem wie häufig oder je nachdem wie spezifisch das ist, was ich übertrage oder je nachdem wie unsicher ich bin, ein Setting, was aus Transaktionskostensicht optimal ist. Und klar, genau das kann ich eigentlich auch auf meinen Outsourcing-Kontext verwenden. Ja, wenn ich jetzt eine Leistung fremd vergeben will, die sehr spezifisch ist, ja, dann sollte ich mir halt überlegen, ob ich nicht eher eine hohe Bindungsintensität wähle und sage, ich gründe vielleicht ein Joint Venture irgendwo in einem Land. Ja, ich imitiere praktisch so eine Hierarchie. Ja, oder wenn die Spezifität sehr gering ist und es wirklich nur darum geht, irgendwas zu warten, dann lohnt es sich nicht, die zusätzlichen Kosten zu investieren, einen neuen Standort irgendwo in einem Farsharing-Land aufzubauen, sondern ich wähle einfach die Marktalternative. Okay. Gibt es hierzu noch Fragen zu dieser Transaktionskostentheorie? Die wird euch auch in der Übung nochmal begegnen dann. Okay. Dann. Springe ich jetzt mal ein bisschen. Und zwar überspringe ich jetzt die Principal-Agent-Theorie, weil ich denke, dass wir die einfach in der nächsten Vorlesung nochmal besprechen, weil wir jetzt ein bisschen länger für die Transaktionskostentheorie gebraucht haben. Und zeige euch deswegen jetzt nur noch die zwei Folien, die ich vorbereitet habe zu dem, was wir am Fachgebiet machen zu dem Thema IT-Outsourcing. Und zwar ist es insbesondere meine Kollegin Jasmin Kaiser, die sich damit beschäftigt. Und die hat ein wirklich sehr schönes Forschungsprojekt, was auch jetzt noch läuft, wo es darum geht, Abhängigkeit zwischen dem vergebenden Unternehmen und dem ja, liefernden Unternehmen zu betrachten. Ja, und bisher war es so, dass halt dass im IT-Outsourcing es eigentlich hieß, Abhängigkeit sollte man eher vermeiden, ja. Abhängigkeit ist irgendwas Schlechtes, ja. Und Abhängigkeit wird eigentlich nur gemessen, wie abhängig fühle ich mich als Auftraggeber, von meinem Auftragnehmer. Und je mehr Abhängigkeit, desto schlechter ist es eigentlich. Und die wirklich gute Idee von ihr ist, aus, sagen wir mal, anderen Disziplinen, wie zum Beispiel dem Marketing oder der Soziologie, dieses Konzept der Abhängigkeit auch auf Outsourcing-Beziehungen zu übertragen. Und dort wird halt Abhängigkeit als dyadisches Konzept gesehen, also als zweiseitiges Konzept. Man kann Abhängigkeit nicht nur greifen, indem ich sage, wie abhängig bin ich von meinem Gegenüber, sondern ich muss beide fragen, wie abhängig bin ich von dir und wie abhängig bist du von mir. Und mit diesem Verständnis gibt es eigentlich zwei Arten von Abhängigkeit, nämlich einmal so eine Abhängigkeitsasymmetrie, das heißt, ich sage, ich bin sehr abhängig von dir und er sagt, er ist überhaupt nicht abhängig von mir, ja. Dann spricht man von so einer Abhängigkeitsasymmetrie. Oder das zweite Konstrukt, was es dort gibt, ist halt die gemeinsame Abhängigkeit, indem man die beiden Werte der Abhängigkeit addiert von uns beiden. Und das ist insofern interessant, weil diese dyadische Sichtweise auf einmal, wenn ich beide befrage, einem ganz neue ja, Interpretationsmöglichkeiten gibt. Weil diese Abhängigkeitsasymmetrie oder ein sogenannter Power Advantage ist halt etwas, okay, das kann ausgenutzt werden. Wenn der eine viel abhängiger ist als von dem einen als der andere von einem selbst, dann ergibt sich halt so ein Gefälle und das kann ausgenutzt werden von dem Mächtigeren eigentlich. Aber wenn die Summe dieser beiden Abhängigkeiten schon sehr hoch ist, also man eigentlich wechselseitig stark voneinander abhängt, dann gibt es eigentlich nicht so ein großes Interesse auch von der stärkeren Partei, das auszunutzen, weil man halt fürchtet, okay, ich habe zwar einen Vorteil, aber der andere ist auch relativ stark, der kann mir auch schaden. Und das Ganze wird halt hier in so einem Bild dargestellt, wo man einmal die Abhängigkeit des Kunden und die Abhängigkeit des Anbieters vom Kunden abträgt, die variiert zwischen 0 und 1. Und hier auf der Diagonalen existiert natürlich keine Asymmetrie, sondern hier bei dem Punkt sind beide maximal voneinander abhängig, hier ist keiner von dem anderen abhängig. Worin sich diese Punkte aber unterscheiden, ist eben diese Joint Dependence. Ja? In diesem Punkt hier ist sie extrem hoch, ja? Weil es gibt zwar kein Power Potential, aber die sind sehr abhängig voneinander und deswegen kann man eigentlich, oder ist jetzt das Ziel zu zeigen, dass in Beziehungen, bei denen es zwar keine Asymmetrie gibt, aber die trotzdem eine sehr hohe Joint Dependence haben, dass da viel mehr Vertrauen ist, dass da weniger Konflikte herrschen, dass diese Outsourcing-Beziehungen eigentlich besser funktionieren als in dem Punkt hier unten. Und was sie eben gemacht hat, war eine Fallstudie durchzuführen mit einem Unternehmen und hat sich dann dort fünf verschiedene Fallbeispiele angeguckt, das heißt fünf Outsourcing-Beziehungen angeschaut. Und was interessant ist, ist, dass man hier die Kundenperspektive hat und hier sowohl den Kunden gefragt hat, als auch den Anbieter. Sowohl den Kunden gefragt hat, wie denkt der Kunde über seine Abhängigkeit von dem Anbieter und hier, wie denkt der Kunde darüber, wie der Anbieter abhängig ist von einem selbst. Also das hier ist komplett die Kundenperspektive. Man fragt aus meiner Perspektive, wie schätze ich das Abhängigkeitsverhältnis ein? Und hier diese Seite ist halt die Anbieterperspektive. Da fragt man den Anbieter, er soll einmal seine eigene einschätzen und wie schätzt er die Abhängigkeit des Kunden ein. Und ganz interessant ist, aber da sind wir eigentlich noch nicht fertig damit, ja, ist, dass die sich halt systematisch, dass es systematisch unterschiedlich ist. Also es gibt Beziehungen, wo im Grunde beide Parteien denken, dass sie im Vorteil sind. Also beide Parteien denken, ich bin weniger abhängig als mein Gegenüber. Und dann gibt es wiederum andere, wo es halt genau andersrum ist, wo halt beide denken, oh je, ich bin im Nachteil, ich darf nichts falsch machen. Und die Idee ist jetzt, dass wenn man solche Wahrnehmungsunterschiede hat, dass das auch ganz stark darauf wirkt, wie solche Outsourcing-Beziehungen funktionieren. Weil wenn beide denken, oh, ich darf nichts falsch machen, ich tue lieber nochmal irgendwas Gutes dem anderen, dann ist es ein ganz anderes ja, ein ganz anderes Setting für so eine Beziehung, als wenn beide denken, ich bin im Vorteil und ich kann jederzeit den anderen fertig machen. Und ja, das war ein kurzer Einblick da in das Forschungsprojekt. Nächste Woche geht es dann eben weiter mit der Principal-Agent-Theorie und dann schließen wir auch das Kapitel Outsourcing ab. Alles klar, bis nächste Woche.